Hey und herzlich willkommen. Ich bin Anastasia und ich bin der Host von Mindpunk on Air. Heute habe ich einen besonderen Mindpunk bei mir und zwar Jasmin Kosebeck. Jasmin hat selber einen sehr erfolgreichen Account auf YouTube. Ich war letztes Jahr dort zu Gast. Ich verlinke das Gespräch sehr gerne. Und Jasmin lädt immer interessante Menschen ein, die zu interessanten Themen sprechen. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie zu mir zu Gast kommen möchte. Und sie hat zugesagt. Ich freue mich besonders, dass sie heute nach Hamburg gekommen ist, bei mir im Wohnzimmer ist. Und jetzt werden wir uns über sehr viele Themen unterhalten, die sie vielleicht nicht auf ihrem Account teilt. Und ich hoffe auch nicht in anderen Interviews. Ich versuche immer besondere Fragen zu stellen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß, freue mich über alle Kommentare und die Nachrichten, die mich erreichen.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrig. Mindpunk on Air. Where future thinkers drop the mic.
Hallo Jasmin.
Hallo. Danke, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist. Das ist für mich eine sehr große Ehre. Ich habe heute Morgen zu meiner Assistentin gesagt, weißt du, das ist so, als würde mich ein Account einladen, also jemand mit einem Account mit 20 Abonnenten und ich hätte mich auf den Weg gemacht. Also große Ehre für mich. Vielen Dank.
Ich finde, du übertreibst. Du hast ja den Weg nach Berlin auch auf dich genommen. Ich glaube, du hattest noch ein Event. Mhm. Also das kombiniert, was super ist. Also ist eine Ehrensache, hier zu sein.
Vielen Dank. Wie geht's dir?
Also, wie geht's mir? Weißt du, da muss man ja erstmal in sich reinspüren, ja?
Genau.
Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir jetzt dieses Gespräch führen. Mhm. Ich merke dann manchmal so bei dem ganzen Setup so eine gewisse Ungeduld. Ich denke, das ist, wann geht's los? Wann geht's los? Mhm. Die Fahrt nach Hamburg war okay, also zu pünktlich. Toiletten wieder, weißt du, ach, Deutsche Bahn. Mehr muss ich nicht sagen. Will ich auch gar nicht. Und ich bin echt. Ich beobachte ja gerne, bin ja auch öffentliche gefahren zu dir jetzt. Und ich finde es wirklich krass, wie durchsetzt von Baustellen Hamburg ist. Mhm. Ich glaube, die Hamburger Zuhörer und Zuschauer werden das verstehen, was ich sage. Aber es ist krass. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt, ja, die Fahrt hierher. War ein bisschen stressig dann, aber jetzt fühle ich mich gut. Jetzt freue ich mich, hier zu sein. Und ich bin richtig so ein bisschen gespannt, auf was du mich so, in welche Richtung das geht. Und bin auch ein bisschen nervös, weil ich merke, in solchen Gesprächen besteht die Möglichkeit eher noch, dass ich mehr von mir preisgeben muss, was ich auch irgendwie möchte und irgendwie auch nicht. Also das ist ein ambivalentes Verhältnis. Und wenn ich jetzt so mit Medienmachern und so weiter rede, weiß ich, um was es geht, weitestgehend. Und hier ist es so ein bisschen unsicheres Terrain.
Und du bist auch immer gut vorbereitet auf Gespräche.
Wenn ich mit Leuten rede, meinst du? Ja, genau, da muss ich aber nichts von mir preisgeben, ich weiß, Anastasia. Und das ist das, was einfacher ist.
Hast du den Wunsch, in dir gesehen zu werden?
Vermutlich. Und ich glaube, dass ich, das hatte mal hier Gopal, also Norbert Klein in dem Gespräch, so gut auf den Punkt gebracht, dass ich als Moderatorin eine quasi intime Gesprächssituation herstellen kann, ohne viel von mir selber preiszugeben. Mhm. Und ich glaube, das ist mein ambivalentes Verhältnis zu Nähe, irgendwie in gewisser Form auch, dass ich Nähe herstellen will, ohne so viel von mir preiszugeben, weil ich Angst habe, was dann passiert. Und gleichzeitig möchte ich das aber auch. Und ich möchte auch Dinge sagen und Dinge von mir preisgeben. Das fällt mir schon manchmal schwer, weil ich auch verstehe, alles, was ich hier sage, steht dann quasi in der Öffentlichkeit zur Debatte zur Verfügung. Mhm. Das ist auch, das verstehe ich auch. Also ich würde jetzt niemandem den Mund verbieten, wenn er dann Sachen kommentiert, die ich hier von mir gebe. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit den Dingen, die ich erzähle und was ich nicht erzähle.
Kann ich total nachvollziehen. Gopal war ja auch bei mir neulich. Mhm. Und das hat mich so umgehauen, das Gespräch. Ich habe ihn dann um ein 1:1 Gespräch gebeten, hat er mir dann geschenkt. Und das hat mich so transformiert. Ich war danach eine Woche erkältet, ne? Ah, also ich bin nie erkältet. Ich war seit 5 Jahren nicht mehr krank.
Direkt in die Lösung gegangen.
Und er hat genau die Punkte getroffen. Ich war danach 5 Tage mit Fieber im Bett, ne? Also es war heftig.
Krass. Das habe ich noch nicht gesehen. Das möchte ich mir anhören auf dem Weg nach Hause.
Also das ist, er ist wirklich, wie er halt so ist, ne? Er erkennt die Strukturen und so. Und ich will jetzt gar nicht wie Gopal jetzt mit dir reden und so, aber was denkst du denn, was passiert, wenn man gesehen wird? Oder wenn man, vielleicht sogar, wenn man erkannt wird. Das ist ja noch ein bisschen tiefer.
Ja, das kommt wahrscheinlich drauf an, wenn es die positiven Dinge sind, ne? Also, dass ich irgendwie viel Energie habe und auch ein bisschen frech bin und irgendwie so auch manchmal ein bisschen laut. Da fängt es schon an, so wo die Scham schon so einsetzen kann. Ah, bin ich jetzt zu laut? Ist es jetzt zu viel? Aber ich glaube, wenn es eher in die negativen Sachen geht, die Schatten, wenn man so will, ich glaube, dann wird es eher schwierig. Aber die positiven Eigenschaften von mir, die möchte ich ja, dass die gesehen werden, nur nicht die anderen. Mhm. Also so Neid oder Konkurrenz oder Scham oder was auch immer du dir da aussuchen willst. Ich bleibe absichtlich mal vage, wenn ich zu viel von mir preisgebe.
Um nicht zu viel gesehen zu werden. Ja. Also ich meine, wenn man dich so kennenlernt oder sieht auf deinem Kanal, war jetzt mein erster Gedanke nicht, oh, die ist aber frech oder quirlig. Mhm. Wenn man dich aber persönlich spricht, hinter der Kamera, dann merkt man so, oh, die ist aber anders.
Mhm. Also es ist interessant, was du sagst, das habe ich aber nicht, also ich, das ist, also du sagst, ich bin dann anders. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ich habe dich wie ambivalent empfunden. Mhm. Im Gespräch so kontrolliert, straight, vorbereitet, Kamera geht aus, Jasmin ist jemand anders. Mhm. Fand ich schön.
Also das ist spannend, weil manche Leute sagen genau was anderes. Die sagen, wenn die mich dann treffen, sagen die dann, ah, guck mal, du bist genauso wie vor der Kamera. Ich glaube, das kommt drauf an, was für Gespräche man von mir sieht. Mhm. Weil es gibt ja auch, sagen wir mal, es gibt Interviews und Gespräche und die sind, und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr unterschiedlich drauf. Also
ja,
das ist wirklich total auch von meinem Gegenüber abhängig. Also ich nenne dann zum Beispiel gerne das Gespräch zum Beispiel mit Hans-Georg Maaßen. Er ist ein ausgezeichneter Jurist, ja, und hat einen interessanten Lebenslauf, Beamte durch und durch. Aber da war es zum Beispiel ganz schwierig für mich, so Kontakt auf einer anderen Ebene herzustellen. Und dann akzeptiere ich das auch. Aber das ist dann, da bin ich auf jeden Fall ganz so ein bisschen kühl, kann man sagen, aber das ist so der Resonanzraum, der da entsteht. Weißt du, was ich meine?
Weil er dir das bietet.
Ja, genau. Und damit arbeite ich dann. Und dann ist es halt eher so Frage-Antwort auf einem anderen Level irgendwie. Also da fiel es mir ganz besonders auf. Und mit vielen anderen Leuten kommt man noch ganz anders irgendwie so in Kontakt. Ja, aber interessant, dass du das so wahrgenommen hast.
Naja, und ich meine, das ist ja immer, wer sitzt uns gegenüber, ne? Weil das finde ich auch so spannend. Es gibt Frauen, oder auch bei Männern habe ich es auch erlebt, dass man unsicher wird und dann sich selbst fragt, warum bin ich denn gerade unsicher? Wieso habe ich jetzt so ein murmiges Gefühl im Bauch? Und bei manchen, die man gar nicht kennt, denkt man so, oh, wir könnten noch einen Urlaub fahren. Ich fühle mich richtig gut, ja? Und woher, wie das so entsteht, was ist das im Nervensystem, im Miteinander, das würde ich so gerne erforschen und verstehen, mit wem, wer schafft es so, in einem das Sicherheitsgefühl zu geben und wer nicht? Und warum mal ja und mal nein? Und was ist es genau?
Ist das eine Frage?
Ja, auch.
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, also natürlich gibt es Projektion und Wahrnehmung. Und weißt du, und das ist auch etwas, eine Freundin von mir hat es mal ganz klar formuliert, sie meinte, nicht alles ist Projektion, man kann auch Sachen wahrnehmen. Ja?
Wow.
Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Und ich glaube, man kann umso feiner wahrnehmen, je mehr man seinen eigenen Keller aufgeräumt hat und je mehr man über sich selber Bescheid weiß, was für Projektionen überhaupt laufen könnten. Also was für Vorurteile man hat oder, weiß ich nicht, Themen, ne, mit denen man so rumläuft. Und dann kann man feiner wahrnehmen. Und dann ist es manchmal auch, glaube ich, einfach so ein bisschen tagesformabhängig. Also ich glaube, da ist jetzt ja keiner gefeit, Frauen sowieso nicht, ne? Wir sind jetzt von zyklischer Natur. Und dass ich so in meiner Eisprungwoche anders drauf bin, als ein paar Tage, bevor ich meine Periode kriege, ist ja auch irgendwie normal.
Furchtbar. Ja. Ich finde das furchtbar.
Findest du es furchtbar?
Ich finde das ganz schlimm. Also ich finde das inzwischen, wenn man das weiß, okay. Aber ich finde das schwierig, weißt du, weil wir reden jetzt über Feminismus. Okay, wir gehen da jetzt rein kurz. Ich finde das einfach insofern schlimm, weil man erwartet von Frauen, dass sie die gleiche Leistung, und die Frauen erwarten das von sich selbst auch, bringen wie Männer. Und es ist rein physisch. hormonell nicht möglich. Und diesen Aspekt bedenken wir so wenig in der Gesellschaft. Ich meine, wir beide arbeiten jetzt ziemlich frei, wir können uns das leisten. Was für eine Freiheit, ganz ehrlich, das ist mehr Luxus geht nicht. Wenn man mich fragen würde, was verstehst du unter Luxus, würde ich sagen, nach meinem Zyklus zu arbeiten und zu leben, das ist Freiheit oder ein Teil der Freiheit. Und das haben Männer einfach nicht. Und das wird so wenig bedacht, auch von Frauen. Und ich finde das insofern schlimm, weil du arbeitest ja permanent wie gegen sich selbst. Also wie gesagt, wir beide haben das jetzt so ein bisschen besser schon hinbekommen. Aber wenn man sich das gesellschaftlich anguckt, das ist dann ja nur zum Scheitern verurteilt. Und das beschäftigt mich durchaus. Und ich denke, seht ihr das denn nicht? Mhm. Ja, und wie war das bei dir? Also hattest du immer schon so ein Gefühl für...
Wofür?
Für deinen eigenen Zyklus, wie du tickst, wer du bist.
Also ich glaube, in meinen 20ern hatte ich gar keine Ahnung davon. Und die Bildung darüber hat so in den 30ern dann angefangen. Was ich natürlich auch bedauerlich finde, aber das war damals normal. Also Frauen haben ja kaum darüber geredet. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Aspekt, wo man tatsächlich mal sagen muss und kann, da ist Feminismus wichtig. Weil ich möchte das nicht pauschal irgendwie negativ sehen. Ich glaube, dass der Neofeminismus tatsächlich oftmals so ein bisschen fehlgeleitet ist. Ich drücke mich absichtlich mal diplomatisch aus. Aber nehmen wir mal das Thema so Medizin, Körper, Männer- und Frauenkörper. Da gibt's ja ganz offensichtlich eine Diskrepanz, die darin liegt, dass an Männerkörpern geforscht wurde und nicht an Frauenkörpern. Das heißt, medizinisch wissen wir mehr über Krankheiten, weil an Männerkörpern geforscht wurde und eben nicht an Frauen. Das heißt, der ganze Zyklus.
Außer mit der Pille.
Ach so, genau, das kann sein. Ja klar, natürlich. Wobei man da auch, glaube ich, nicht richtig geguckt hat, was das für Nebenwirkungen hat. Also ich weiß nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Mhm. Aber ich meine, das ist so, ich glaube, da gibt es kaum Leute, die das jetzt verneinen würden, dass wir medizinisch da so eine gewisse Schräglage haben, in der medizinischen Forschung vor allem. Mhm. Und ich glaube, das wurde jetzt in den letzten Jahren ein bisschen ausgeglichen und deswegen hat man sich auch mehr mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt. Und mit der Erkenntnis darüber haben Frauen mehr Wissen erlangt über den eigenen Zyklus und können den sozusagen auch hacken, also ein bisschen Cycle-Hacking machen, ja. Und ich glaube, das ist aber erst so in den letzten 10, 20 Jahren passiert. Ja, das war vorher nicht so bekannt. Deswegen bin ich auch ein bisschen neidisch auf die jüngeren Frauen, weil die haben jetzt so einen Wissensvorsprung diesbezüglich.
Stimmt.
Und es ist auch ganz wunderbar, weil du natürlich das viel besser, ja, managen will ich jetzt fast sagen. Du kannst es besser managen. Und ich glaube, dass Frauen sich dann auch einfach den Freiraum nehmen können, den sie dann brauchen. Also sie können halt nicht immer so performen, weil sie eben einen anderen Rhythmus haben. Man sagt ja irgendwie, der Mann hat so einen 24-Stunden-Rhythmus und Frauen eben 28 Tage, also plus minus natürlich. Und das liegt irgendwie in der Natur der Sache, das ist hormonell. Und ich glaube, wenn man sich dann selber kennenlernt, dann kann man das einfach anpassen. Also auch wenn man in so einem 9-to-5-Job ist, dann weiß man, dann arbeite ich halt, wem bist denn du da Rechenschaft schuldig? Ich würde dann sagen, dann arbeitest du halt so, wie du arbeiten kannst. Und in der Woche, wo du richtig abliefern kannst, dann lieferst du ab. Finde ich zum Beispiel Termine, wenn ich kann, versuche ich ja auch so zu setzen, wo ich viel Energie habe. Oder wenn ich feiern gehe, das habe ich auch schon mal erzählt, wenn ich feiern gehe, dann versuche ich das natürlich dann in der Woche zu machen, wo das am besten geht.
Das finde ich so geil. So weißt du, ich gehe nur auf Tinder, wenn ich in meinem richtigen Zyklus bin.
Also ich mache keine Dating-Apps, aber so wenn ich feiern gehe und meine Freunde, also ich habe ja viele Jungs, mit denen ich befreundet bin, die wissen das und die fragen dann, na, wann ist der nächste Eisprung, wann gehen wir wieder aus? Ich finde das, also die berücksichtigen das auch und ich merke, dass da Männer auch ein bisschen anders geworden sind als früher. Also das wird überhaupt nicht so beschämt oder sowas, sondern eher mit Interesse wahrgenommen. Und ich sehe den Zyklus mittlerweile viel mehr als Geschenk und nicht als Belastung, weißt du, weil da fließt jedes Mal was durch. Das ist so.
Auf jeden Fall.
Und dann, wenn du anfängst zu bluten, ist das wie so ein Release. Ja, und dann ist es wie so ein, ach, okay. Jetzt geht's in die nächste.
Jetzt geht's weiter.
Ja,
ne?
Und deswegen, mittlerweile sehe ich es eher als Geschenk. Und weißt du, wenn du ein gesundes Leben lebst, dann ist auch PMS, ich will jetzt niemandem da was unterstellen, weil jeder hat einen anderen Körper, ich muss immer einen Disclaimer dazu geben, aber wenn du auf bestimmte Dinge achtest, dann wird die PMS auch nicht mehr so schlimm. Also während ich früher Es ist krass, dass ich das alles hier so ausplaudere. Während ich früher, weil mein Job halt auch extrem stressig war, irgendwie in den ersten 2 Tagen durchgängig Ibuprofen genommen habe.
Ja,
das muss ich jetzt nicht mehr machen. Ich nehme jetzt vielleicht eine halbe Mal. Und das ist ja, das habe ich ja über Lifestyle-Veränderungen hingekriegt. Und natürlich auch, weil ich über meine Zeit frei verfügen kann. Das ist wirklich ein Privileg.
Das ist super ein Geschenk, genau. Und ich habe auch immer mehr die Wahrnehmung, das Gefühl, dass PMS eigentlich so etwas ist, weißt du, wie etwas, die Wand wird dünner und man sieht noch mehr die Dinge, die einem nicht passen. Und klar, man kann das bewerten als, ich bin überwütend, überfragil, über irgendwas. Man will sich dann ja auch immer trennen. Also bei mir war das so, als ich in der Beziehung war.
Das ist ganz schlimm.
Jede PMS-Phase war so, ich glaube, es passt nicht. Ich glaube, das geht nicht. Das ist
ganz schlimm.
Wir schaffen das nicht. Mhm. So, und dann ein paar Tage später, oh, das ist doch ein toller Mann, ja. Also, und gleichzeitig, ja, aber die Sachen, die da hochkommen, die sind auch nicht unwahr.
Ich glaube, dass ich stimme dir dazu. Sie werden einfach aufgedreht. Es ist so, da ist irgendeine Unstimmigkeit, da ist ein Störgefühl. Das muss man dann irgendwie versuchen herauszufinden. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Und dieses Störgefühl wird dann in der PMS so aufgedreht, so auf, weiß ich, 150%. Und macht auf irgendetwas aufmerksam, was nicht so richtig passt.
Mhm.
Und weil es halt so aufgedreht wird, wirkt es manchmal etwas hysterisch oder sowas. Ich weiß, das Wort ist belastet, aber ich benutze es einfach trotzdem. Aber es ist trotzdem lohnenswert, dahin zu gucken. Und einfach zu schauen, was will mir diese Symptomatik irgendwie zeigen? Ist zumindest meine Interpretation davon.
Und hast du dich schon mal in der PMS-Zeit getrennt oder irgendwas entschieden?
Nein, ich in dem Moment nicht. Ich sage, für große Entscheidungen, wirklich große, sage ich, ich bin da bei Beziehungsthemen, da tue ich mich sehr schwer, da radikale Entscheidungen zu treffen. Das muss ich dazu sagen. Das ist für mich ein bisschen schwieriger. Aber ich sage immer, ich nehme das so mit durch einen Zyklus durch. Und das
mindestens, ja.
Ja. Also ich mache da keine hastigen Entscheidungen, sondern ich nehme das einmal mit und dann, weil ich dann ja weiß, die Dinge verändern sich im Zyklus. Und dann eine große Entscheidung sage ich, okay, ein Zyklus, das wird jetzt einfach mitgenommen.
Mhm. Ja, mindestens. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, so 3 Zyklen, weil da passiert schon sehr viel.
Ah ja, okay.
Und wenn das immer noch da ist oder sich verstärkt, dann ist es eigentlich dann klarer.
Ah, wow.
Also so, und wirklich sich selbst zu beobachten, das ist so das, was ich gelernt habe, sich nicht zu identifizieren mit meiner eigenen Wut. Oh, ich bin so traurig, ich bin so wütend, ich habe Angst, weil ich habe zum Beispiel echt oft Angst. Ich wirke also meistens nicht so, aber ich habe echt mit Angst zu tun, wenn ich PMS habe.
Mhm.
Also ich habe da wirklich so Herzrasen, kann nicht schlafen und so. Ich glaube, man betitelt das als Panikattacke. Ich betitle das anders. Mhm. Es ist für mich, ich kann mich gut damit beobachten und ich muss damit dann nichts machen.
Also, was will dir die Angst sagen? Was glaubst du?
Dass ich mich zu wenig erhole. Das ist meistens mein Punkt.
Mhm.
Also ich habe nie Angst, wenn ich gut auf mich achte.
Ah,
die
ist
Angst,
gut.
Die Angst kommt immer nur, wenn ich übertreibe.
Mhm.
Wenn ich zu viel pushe in meiner männlichen Dominanz bin, ich will das jetzt durchdrücken, ich will das jetzt machen, dann kommt die Angst, weil das passt nicht zu mir als Natur. Mhm. Und wenn ich aber soft bin und gut auf mich achte und ab 18 Uhr auch keine E-Mails mehr beantworte und auch nicht mehr am Laptop bin, dann habe ich auch keine Angst.
Das ist ein sehr guter Punkt, das werde ich mitnehmen.
Ja, es ist immer nur, wenn ich pushe, wenn mein System nicht hinterherkommt.
Mhm.
Genau, und deswegen, also, und dann beobachte ich so, ah ja, guck mal, jetzt liegst du wieder da und hast Panik. Interessant.
Mhm.
So, ja, also ich kann wirklich sagen, ah, interessant.
Mhm. Ich kenne das ja, solche Momente. So. Was ist denn hier los? Interessante Erfahrung, die wir hier machen. Ne?
Dieses Beobachten. Da bist du jetzt. Aha, okay.
Mhm.
Genau, und nicht immer so gleich überinterpretieren und sagen, oh mein Gott, ich habe eine Panikattacke, jetzt muss ich. Puh, weißt du, ja. Du kennst diese emotionalen großen Peaks oder Downs?
Ja, jetzt frage ich mich gerade, will ich mich jetzt rausreden oder nicht? Also, ich habe, ja, natürlich kenne ich die. Ich nehme die aber oftmals nicht so krass wahr. Also, ich nehme die nicht so als, oh mein Gott, das ist ein Peak und oh mein Gott, bin ich down. Es ist so, das fühlt sich sehr so fließend an. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich da rausreden will, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das nicht so streng bewerte, sondern dass ich dann, ich sage, ich habe auch wirklich einen ganz tollen Freundeskreis, wo wir uns da sehr stark unterstützen. Mhm. Das muss ich auch dazu sagen. Ich bin diesbezüglich extrem gut eingebunden.
Super.
Das heißt, wenn irgendetwas ist, ich kann immer irgendjemand anrufen und dann kann man so mal 8 bis 15 Minuten das so loslassen und dann entspannt sich das meistens einfach schon wieder. Und dadurch fühle ich mich damit nicht alleine und kann, und ich fühle mich so getragen dadurch. Weißt du, was ich meine?
Natürlich, klar.
Und deswegen glaube ich, ja, das merke ich gerade, deswegen vielleicht nehme ich das dann nicht als so negativ wahr. Und meine Freunde machen das natürlich auch mit mir, ne? Die rufen auch manchmal an. Ich habe einen Kumpel, mit dem telefoniere ich phasenweise dann immer so in der Früh zwischen 8 oder so ab zwischen 7 und 8. Und dann gibt es mal so ein Telefonat in der Früh und dann, ne, oder man schreibt mal jemand, hey, hast du mal so 20 Minuten Zeit? Und dann, und man kennt sich natürlich und die Muster. Das heißt, wenn jemand dann nach 5 Minuten aufhört, über sein Problem zu reden, dann merkst du schon, naja, eigentlich braucht er mehr Raum. Und also von dem her fühle ich mich so gut eingebunden, auf das will ich eigentlich hinaus, dass ich diese Tiefs nicht halt so, vielleicht nicht so tief wahrnehme. Mhm. Aber natürlich, jeder hat die, also ich auch, klar. Ja. Mhm.
Ja, ich weiß nicht, man muss die Emotionen auch nicht immer so doll wahrnehmen, bewerten und sagen, oh mein Gott, du glaubst nicht, wie depressiv ich wieder war. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Ablenkung von der Verbindung, wenn wir wieder bei Gopal sind. Mhm. Ich glaube, dass diese Bewertungen der Emotionen ein Verstecken ist von Verbindung. Mhm. Jasmin, weißt du, worüber ich noch mit dir reden möchte?
Sag an.
Wie bewertest du Freiheit? Weil du warst ja früher angestellt und jetzt bist du selbstständig. Mhm. Und so wie ich dich wahrnehme, wir sehen uns jetzt zum zweiten Mal persönlich und ich sehe dich öfter natürlich auf deinem Kanal und ich habe mich gefragt für mich selbst, also ich bespreche in meinem Podcast immer Themen, die mich auch betreffen. Fühlst du dich wohl als Frau, so frei zu sein? Bist du frei?
Also, weißt du, dafür reicht wahrscheinlich mein Intellekt nicht, um da so eine philosophische Interpretation jetzt von zu geben. Also ich fühle mich.
Wir bleiben bei uns.
Ja, genau. Also ich fühle mich vor allem frei, weil ich über meine Zeit selber bestimmen kann. Das ist erstmal ganz zentral.
Das ist geil.
Absolut 100 Punkte. Ja. So. Essentiell. Ich habe nicht mal was dagegen, vielleicht irgendwann mal wieder in einem nicht selbstständigen Arbeitsverhältnis zu arbeiten. Aber die Zeit ist das Thema. Ich müsste über meine Zeit selbst bestimmen können. Das ist zentral. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Also das sehe ich als, nochmal um es zu wiederholen, das sehe ich wirklich als das essentielle Freiheitsgefühl, das ich habe. Ich bin finanziell frei, ja, das heißt, ich kann mich um mich kümmern, ich kann ein paar, also ich habe ja Leute, die auch mehr oder weniger, also doch, ich habe Leute, die im Team arbeiten und das wächst auch ein bisschen, weil ich merke, okay, wenn man wirklich unternehmerisch denken möchte, da muss man irgendwie sich Hilfe holen, weil sonst bin ich der Bottleneck und dann geht's nie weiter, es wird nie größer. Ja. Das ist für mich ein riesengroßes Lernfeld.
Ja.
Da habe ich keine Ahnung davon, ich bin Produzentin, Moderatorin, Redaktionsmitarbeiterin sozusagen, aber unternehmerisch bin ich nun wirklich nicht so bewandert, okay?
Bisher gewesen.
Genau. Und da lerne ich ganz viel. Mhm. Und ich habe auch so viel, auch, sagen wir mal, so viel Unterstützung da in dem Bereich. Also da fühle ich mich auch wieder sehr getragen und also wunderbar. So, wir waren bei finanzieller Freiheit. Ja, weitestgehend. Ich meine, da geht immer noch mehr. Aber als selbstständige Person musst du ja immer darüber nachdenken, dass du jetzt auch für die Zukunft arbeitest. Du weißt ja nie, wenn Ausfälle kommen und so weiter. Deswegen bin ich da manchmal noch ein bisschen skeptisch. So, also da müsste noch mehr gehen, glaube ich, wenn ich mich richtig finanziell solide aufstellen will. Und dann war, ob ich wirklich frei bin, als das, ob ich mich als, was Freiheit für mich als Frau bedeutet?
Genau, oder? Ob du dich frei fühlst auch. Weil das eine ist ja frei sein, so die Zeit, das Geld. Und dann gibt es aber trotzdem so eine Art Druck in einem. Und ja, wie, Freiheit hat ja auch eine Gegenseite, darüber wollte ich mit dir
gerne reden. Also diese Freiheit als Frau. Also natürlich, weißt du, Da das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich das Thema, ich bin eine Frau, ich bin 38, getrennt von meinem Ex-Mann, wunderbarer Typ, wir arbeiten immer noch zusammen, also es gibt nichts Schlechtes über ihn zu sagen. Mhm. Aber natürlich stellt man sich manchmal Fragen über die eigene Lebensführung. Und hier bin ich dann auch sehr vorsichtig, was ich in den Äther gebe, weil ich weiß, dass vor allem diese Themen genommen werden, kommentiert werden und in gewisser Weise missinterpretiert werden.
Verstehe.
Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil ich mich auch selber schützen will mit dem, was ich da von mir gebe. Total. Weil damit wird so Schindluder auch aus meiner Sicht getrieben, weil ich versuche ja ehrlich zu sein. Also mir ist durchaus bewusst, dass ich 38 bin und keine Kinder habe. Mhm. Und da ist auch kein Mann in Sicht, mit dem ich sowas machen würde. Jetzt könnte man sagen, ja, emanzipierte Frau macht das doch alleine. Nee, also ich nicht. Ja.
Mhm. Super Thema, oh mein Gott. Ja, da merke ich gleich so ein Zucken in meinem Herzen, lass uns da gleich reingehen, ja?
Ja, das ist halt tragisch natürlich, voll. Ne? Mhm. Und das ist mir bewusst und ich gehe da mit vollem Bewusstsein rein und würde auch gerne, glaube ich, die Möglichkeit haben, da auch so offener darüber zu sprechen. Aber ich bin so vorsichtig, weil ich ein bisschen auch Angst davor habe, wie Männer darauf reagieren, weil ich vor allem, nicht bei allen Männern, ja, aber sagen wir mal, Männer ab einem gewissen Alterskohorte sind sehr hart damit, wie sie damit umgehen. So nach dem Motto, ja, mach doch was Sinnvolles mit deinem Leben, mach doch jetzt noch schnell Kinder, dann ist dein Leben Sinn, also dann hat dein Leben einen Sinn. Solche Kommentare zum Beispiel. Und jüngere Frauen, weil die noch nicht genug Lebenserfahrung haben, um zu wissen, ja, manchmal spielt das Leben halt anders, als du es geplant hast.
Ach, ja, das stimmt.
Aber wenn ich zum Beispiel mit Frauen rede, wie jetzt Frau Bonelli oder die Anna Scherer, Frau Bonelli hat 6 Kinder, Anna Scherer hat 5 Kinder, da höre ich sowas gar nicht. Und das finde ich spannend, weil da ist so ein gegenseitiger Respekt und eine Würdigung des Lebensentwurfes, weil sie ganz eindeutig sehen, dass ich respektiere, vor was sie sich entschieden haben. Mhm. Und sie sehen und sie respektieren, wofür ich mich weitestgehend entschieden habe.
Oder das Leben dich geführt hat.
Genau, weil ne, man hat halt Entscheidungen auch getroffen und das Leben ist dann so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Genau.
Und ich glaube, ich möchte gerne das irgendwie stärken, besonders unter Frauen, dass man das irgendwie zumindest einen gegenseitigen Respekt diesbezüglich hat. Das kann man natürlich nicht kontrollieren immer. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich will so ein bisschen drumherum reden.
Das ist doch okay.
Ja, ja.
Das Drumherum ist ja auch interessant, weißt du? Also
ja, ich glaube, es voll, ist tatsächlich so ein Angstgefühl dabei, weil ich…
Verständlicherweise, weil du… Du stehst ja noch mehr in der Öffentlichkeit als ich. Und sogar ich kenne das. Da erzähle ich jetzt ganz kurz eine Side-Story. Ich hatte eine Frau, die zu meinem Event kam. Und und dann sagte sie, du, ich würde gerne was ansprechen. Es gibt etwas, was mich beschäftigt. Und ich so, was ist los? Ja? Du hast vor 2 Jahren einen Kommentar auf YouTube von mir gelöscht. Das hat mich so verletzt. Ich habe total Probleme, dir zu vertrauen. Was ich sagen möchte ist, wir wissen nicht, was für eine Präsenz, obwohl wir jetzt hier miteinander reden, einen YouTube-Kanal haben und denken, naja, dann gucken uns ein paar Leute zu. Man kennt uns. Wir strahlen aus. Und wir wissen einfach nicht, was unsere Worte, auch im Internet oder unsere Aussagen machen. In welcher Form auch immer.
Mhm, ganz genau.
Genau. Ganz zu schweigen von Post oder was auch immer, was man so manchmal bekommt. Also das ist einfach, ist einfach Fakt.
Und ich glaube, weißt du, das Thema ist halt so sensibel auch für mich.
Tja.
Und ich habe das Gefühl, dass, und man kann eben die Gesellschaft nicht kontrollieren. Ja, die Gesellschaft ist kein Safe Space. Ja, ich habe meinen Safe Space mit meinen Freunden, da funktioniert das wunderbar. Meistens, auch nicht immer. Ist auch okay. Mhm. Aber weil ich weiß, dass ich darüber keine Kontrolle habe, kann ich ja nur schauen, was ich reingebe. Ja. Und deswegen bin ich da so vorsichtig, weil ich weiß, die anderen werden es vermutlich nicht sein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da ist nicht diese Nachsicht oder Vorsicht oder das ist auch ganz aktuell, weil ich mich da auf Ex ein bisschen, ich will immer Twitter sagen, ne? Keine Ahnung.
Ja, ich auch.
Mich ein bisschen darauf eingelassen habe über das Thema hier Consent-Kultur vor allem in intimen Begegnungen, ja. Mhm. Also Sex und so weiter. Offenbar kommt das Thema Consent-Kultur aus irgendwie diesen Sex-Partys, Kinky-Partys, ich weiß es nicht.
Mhm.
Ich weiß nur, dass ich da eine Position habe, dass ich Consent-Kultur, also...
Ich kenne das Wort gar nicht.
Also Consent bedeutet ja, wenn du einstimmst oder zustimmst.
Ah.
Also ja heißt ja.
Ja.
Gibt es ja auch etwaige Gesetze. Ich glaube, in Frankreich wurde jetzt gerade ein Gesetz eingeführt, ja heißt ja. Also das nur, wenn man eindeutig mit ja erklärt, dass der dass Sex wirklich stattfinden kann. So.
Ja.
Ich kann verstehen, dass wenn es irgendwie in Gesetze gegossen wird, dass da Leute sagen, hä, das sind doch zwischenmenschliche quasi Verhandlungen, die da stattfinden. Okay. Aber mir geht es um diese Consent-Kultur im Allgemeinen. Also dass man, wenn man solche intimen Bereiche, wenn man in solche Beziehungen eintritt, sexueller Natur, dass man möglichst eingestimmt ist auf das Gegenüber und dass es einem bewusst ist, was da eigentlich alles verursacht werden kann. Also wie sensibel das eigentlich ist, was da stattfindet, weil viele Frauen, junge Frauen, eben sexuelle Übergriffe erlebt haben. So. Und ich finde es tatsächlich tragisch, wenn ich mich da, ich meine, ich setze mich dafür jetzt nicht übermäßig ein, ich sage nur, ich finde es wichtig, dass dann Männer sich sofort auf den Slip getreten fühlen und sagen, ja, ihr macht ja alle Männer zu Tätern. Und es ist ja so schlimm, wenn ein Mann fälschlicherweise eines sexuellen Übergriffes beschuldigt wurde, das kann den Mann ruinieren. Und das machen ganz viele Frauen. Ich verstehe das auch. Ich habe kein Problem, dieses Argument nachzuvollziehen. Aber gleichzeitig macht die Person ja aus allen Frauen, Frauen, die fälschlicherweise Männer als fälschlicherweise Männer anschuldigen würden. Also ich weiß, das ist jetzt ein bisschen
Ja.
Aber das finde ich so tragisch an der Situation, weil ich mir denke, na, eigentlich geht es nur darum, dass man ein bisschen eingestimmt ist in solchen Situationen, ja, die sehr intim sind und sehr verletzlich. Und da habe ich das Gefühl, dass da nicht so viel Vorsicht irgendwie ist. Und das finde ich irgendwie tragisch. Und deswegen bin ich so vorsichtig mit manchen Themen, weil ich da auch sehe, okay, da wird einem direkt so, kriegt man direkt so ein Brett vorm Kopf. Und ich verstehe es nicht so richtig. Also
ja, ich glaube, in der Hinsicht, da ist, glaube ich, viel Projektion und viel Unbewusstheit. Weißt du, wenn man Dinge, manchmal gucke ich auch Interviews und manchmal lese ich auch die Kommentare, so überfliege ich natürlich. Und dann denke ich mal, guck mal, wie kann man einen Satz oder ein Gespräch aus so vielen verschiedenen Perspektiven sehen und wahrnehmen. Und es kann gar nicht anders sein, als es ist Projektion. Wenn so viele Meinungen auf eine Sache ist, dann kann es gar nicht pur sein. Ist nicht möglich. Und auch da muss man auch gucken, wir kennen natürlich nicht die Leute, die kommentieren oder die E-Mails schreiben. Ja? Nicht alle kennen wir. Aber wenn man die kennt, dann kann man auch gut sehen, ah ja, von wo, welchem Bewusstsein schreiben die dann auch? Also wenn ich mir zum Beispiel die Männer angucke, denke ich, kann ich sofort erkennen, wo er steht mit seinen eigenen Themen.
Aber denn, bist du dir da immer sicher? Es könnte es ja auch falsch liegen, oder?
Total, klar. Auch da natürlich versuche ich nur zu analysieren, um mich selber wieder sicher zu fühlen. Klar, natürlich.
Ich habe auch meine Vermutungen, so ist es nicht, ja.
Und trotzdem macht das was mit einem, mit dir, mit mir oder wie auch immer.
Es fühlt sich dann halt so unsicher an.
Genau.
Weil ich mir denke, okay, wenn jetzt Männer im Allgemeinen, ich verallgemeine absichtlich, um einfach das ein bisschen zu vereinfachen, wenn Männer jetzt im Allgemeinen ein Problem damit haben, dass man sich vielleicht, dass man vielleicht fragt, vielleicht kann man nicht so gut die andere Person lesen. Es gibt ein bisschen sehr viel socially awkward people da draußen, ja. Und man ist nicht so besonders gut eingestimmt. Und dass man dann vielleicht fragt, was ist jetzt so schlimm daran? Und dann denke ich mir so, wenn jetzt so viele Männer das als problematisch sehen, dann frage ich mich, sind die jetzt alle so sozial kompetent und eingestimmt, dass die halt nonverbal das alles ausmachen können? Die gibt es auch, ganz sicher, ja. Oder sind die einfach, oder fühlen die sich direkt angegriffen, weil sie vielleicht selber so holprig sind und schon in nicht ganz guten Situationen drin waren. Es macht mir irgendwie ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, ja.
Total, weil wir haben keine Räume, in denen wir einander mal fragen können, wie mache ich das? Ja, wenn wir jetzt einfach nur über Sexualität reden oder über Beziehung oder über, fangen wir noch vorher an, Dating. So, ja, einfach erster Kontakt. weit vor Sexualität. Hey, die sich mal die Zeit zu nehmen, anzugucken. Ja, ich guck dich an, du guckst mich an. Wer bist du eigentlich? Die Zeit nehmen wir uns ja gar nicht. Was ist das denn jetzt für ein? Also der Ding, die ganzen Bewertungen. Ah ja, er hat das an, also hat er wahrscheinlich das Problem. Oder das Geld oder das. Oder Berechnungen gehen ja an. Also ich kenne das von mir. Man nimmt sich gar nicht die Zeit, weil es ja auch nicht in unserer Kultur so etabliert ist, sich mal ruhig, ohne viel Tam-Tam-Tam-Tam hinzusetzen und ey, ich gucke dich jetzt einfach mal 2-3 Minuten an.
Aber beim Dating, also ich glaube, wenn das beim ersten Date jemand machen würde, würdest du nicht rein cringen? Würdest du nicht denken, was ist das für ein komischer Spiri?
Auf jeden Fall. Natürlich
würde ich das denken. Aber es gibt doch nicht so solche Dating-Ratschläge.
Ich würde das denken. Ich würde das denken, und weil es für mich auch unbekannt ist. Mhm. Ich bin auch ein Teil dieser bewertenden Kultur.
Datest du denn?
Ich date wieder.
Aha. Also, bist du auf den Plattformen?
Ja.
Aha, interessant.
Ja, mal mehr, mal weniger. Ich melde mich alle paar Wochen ab. Aha. Je nachdem, wenn ich PMS habe wahrscheinlich. Aha. Und denke mir, ey, gar keinen Bock mehr. Mhm. Und genau, ich habe ein paar Jahre nicht gedatet. Also jetzt Corona und habe ich das Buch geschrieben. Ich war gar nicht in Flirt-Laune. Ich war einfach woanders und jetzt merke ich, ich bin wieder in Flirt-Laune. Mhm.
Wie ist die Resonanz?
Je nachdem, wo ich selber stehe, sind echt viele Männer in der Krise. Ne? Mhm. Also
willst du, dass ich dazu was sage? Männer in der Krise? Ich habe jetzt erst jüngst, das kommt jetzt am Sonntag, ich weiß nicht, wann wird dieser Podcast veröffentlicht?
Eher so Dezember, Januar.
Ach so, dann ist das Interview auf jeden Fall schon online, mit einem Männercoach geredet, ein bisschen traditioneller eingebunden, was nicht unbedingt verkehrt sein muss. Mhm. Und er hat ein Buch geschrieben vor 20 Jahren, Männlichkeit leben, wo er beschreibt, in was für einer Krise er die Männlichkeit sieht. Und ich, während man bestimmte Dinge vielleicht noch ein bisschen so, ist sehr patriarchalisch eingebunden, aber nicht desto weniger würde ich sagen, den meisten Männern würde es nicht schaden, dieses Buch zu lesen und ihm wahrscheinlich zuzuhören, wenn ich ehrlich bin. Ne? Mhm. Und ich erkenne an, dass es nicht einfach ist, heute auch ein Mann zu sein und in dieser Welt klarzukommen und eine Frau zu suchen, vielleicht mit der man auch Kinder haben möchte, eine Familie zu gründen, und gleichzeitig glaube ich, dass Männer auch eine Tendenz dazu haben, sicher Frauen auch, aber wir sprechen jetzt über Männer, zu externalisieren, also die Probleme im Außen zu suchen, Verantwortung wegzuschieben. Gut, das ist eigentlich ein geschlechterübergreifendes Problem. Jetzt, wenn ich mich reden höre, merke ich das selber. Wir reden jetzt über Männer. Und ich glaube, da wäre es hilfreich, vielleicht manchmal bei sich selber eher zu gucken. Also wenn zum Beispiel ein Mann, ich mache mal ein praktisches Beispiel, wenn ein Mann sagt, er möchte eine traditionelle Frau, dann würde ich dem Mann vorschlagen, sich selber die Frage zu stellen, ob er ein traditioneller Mann ist. Weißt du, was ich meine? Kannst du das, was eine traditionelle Frau sich wünscht, kannst du das bieten?
Ja,
kannst du voll. Sie versorgen? Kannst du dich um die Kinder kümmern? Ist sie abgesichert? Mhm. Also das sind so Dinge, ne? Oder ist es nur so eine gewisse, so ein Wunschdenken, das du hast, weil du eine Frau willst, die irgendwie ein bisschen submissive ist, ne, was man jetzt im Instagram ganz viel hört, die zu Hause ist, die sich um die Kinder kümmert, aber eigentlich kannst du ihr diesen Lifestyle gar nicht bieten. Ja, das ist also nur ein Beispiel.
Genau, eigentlich die Schnauze hält. Ich bin so ein bisschen
Forscher. Wir übertreiben ein bisschen, ja.
Ja, ich übertreibe gerne. Ja,
so traue ich mich nicht zu reden.
Ich schon. Ja, das ist so. Nein, dass sie nicht so doll aufmuckt, nicht so zielstrebig ist. Das ist, weißt du, okay, ich werde es auch öffnen. Dann öffne ich jetzt auch die Box der Pandora. Ich stelle mich dem Ganzen. Weißt du, der Punkt ist halt, man will eine ambitionierte Frau, kann aber dann damit nicht umgehen. Man will eine starke Frau, die super reflektiert ist, spirituell on point. Und wenn die dann aber Sachen sagt und sieht, oh, das ist dann aber zu viel, ja? Und das ist halt.
Aber es ist auch ein bisschen ein Klischee, finde ich.
Ich erlebe es. Ich dann erlebe ich
aber,
das.
Aber kann, okay, Devil's Advocate. Könnte es auch einfach sein, dass wenn man eine zielstrebige, ehrgeizige Frau ist, dass man, dass diese Eigenschaften auch gewisse negative Randerscheinungen auch mit sich bringen, dass man vielleicht auch ein bisschen, wie sagt Jordan Peterson, würde sagen, disagreeable ist, dass man vielleicht auch forsch ist oder eine gewisse Härte an den Tag legt, die einfach Männer nicht gebrauchen können oder auch nicht wollen. Sie wollen es einfach nicht.
Genau.
Und ich glaube, das ist halt so das, wo ich mir denke, ich will es mir jetzt als Frau auch nicht so einfach machen und bei den Männern die ganze Schuld suchen, das sind Kinder, die kommen mit Frauen nicht klar. Es mag ja in gewissen, manchmal schon stimmen, okay? Aber ich glaube einfach nicht, dass das immer stimmt. Also, dass man auch als Frau dann so, wie gesagt, bestimmte Eigenschaften entwickelt, weil man so zielstrebig und ehrgeizig und diszipliniert ist, die ein Mann, wo der sich denkt, ja, okay, da fehlt mir irgendwie das Weibliche.
Die Weichheit.
Ja.
Das stimmt. Also da kann ich 100% zustimmen. Und gleichzeitig musste man ja, also ich musste ja diese Fähigkeiten, diese vermeintlich negativen, auch entwickeln, um überhaupt da anzukommen, wo ich bin.
Mhm.
Es gibt immer eine Schattenseite oder eine Gegenseite. Es muss ja nicht immer gleich was Schlechtes, was Dunkles, was Blödes sein, ja, aber es gibt, wo ganz viel Licht ist, gibt es ein Part, der sehr dunkel ist. Es gibt nicht einen Menschen, der fröhlich ist und der nicht die Dunkelheit kennt. Ich habe es noch nicht erlebt.
Jetzt muss ich gerade an Eckhart Tolle denken, ja, weil ich mir dann denke, oh ja, stimmt, er erzählt ja auch, was er erlebt hat. Also ne, seine Dark Night of the Soul, wie er das so beschreibt. Entschuldigung für die ganzen Anglizismen, aber die sind halt manchmal, das ist halt einfach so drin. Ich weiß, ich entschuldige mich immer dafür, aber ich rede halt so, ne?
Ja.
Auch schon bevor es alle gemacht haben. Es ist mir so wichtig, dazu zu sagen, ja. Wenn du so lange in den USA lebst, dann ist der Sprachgebrauch ein anderer, weißt du? Dann mache ich das eben schon seit 20 Jahren. Hatte nur gerade eine Assoziation mit Eckhart Tolle.
Mhm. Ja, und es ist du kannst nicht, also auch für uns Frauen, wir können nicht einen Mann wollen, der so lichtvoll ist, der aber keine Dunkelheit auch lebt. Wo lebt er denn die Dunkelheit? Was auch immer das bedeutet übrigens. Ne? Für manche ist die Dunkelheit die Wut, für manche ist es die Dominanz, für manche ist es, dass er 3 Tage nicht redet, was weiß ich, ja, was für einen das bedeutet. Aber wo sollen die Männer, Frauen auch, wir unsere Dunkelheit leben. Jasmin, wir haben keine Räume für die Dunkelheit. Und weil wir die nicht haben in der Gesellschaft, können wir unser Licht nicht leben in Beziehung. Das ist wirklich meine Meinung.
Ja, und ich habe mich gerade überlegt, weil das ist so ein bisschen so spiri-abstrakt geredet. Ich finde, wir haben ja Räume, wo Dunkelheit gelebt wird. Es gibt ganz viele, ich sag mal, ja, Räume, die vielleicht nicht von Licht geschaffen sind oder durch Licht geschaffen sind. Also wenn ich sehe, wie schlecht es Menschen auch geht, wenn ich jetzt am Hamburg am Hauptbahnhof erst gesehen, ja, die Menschen, die Drogen nehmen und so weiter, also oder auch die ganze, also Pornoindustrie, ich finde, das sind schon so Schatten, die wir haben als Menschheit. Das meinst du so nicht?
Mm-mm.
Also.
Ich glaube, das sind eher die Auswirkungen, weil wir die Dunkelheit nicht leben.
Also quasi die.
Das ist eher das Ergebnis von nicht gelebter Dunkelheit.
Okay, verstehe.
Ne, okay. Es sucht sich ja ein Kanal und es zeigt sich das dann eben in der Sucht.
Die ungeheilten Anteile.
Genau, in der Depression,
okay.
In Porno, in Gewalt, in so. Das zeigt sich dann da, weil wir nicht die Räume haben, zu sein, wer wir sind,
okay,
in
verstehe.
Allen Facetten.
Ja.
Genau. Aber lass uns mal kurz zu dir. Ich weiß, ich neige manchmal dazu, so spielmäßig zu reden. Und ich habe auch das irgendwie akzeptiert für mich, weil ich einfach denke, ja, ich bin ja so vieles, sowohl Mensch als auch ein ätherisches Wesen und ja. Genau, jetzt war ich schon wieder bei mir, jetzt so wirklich zu dir. Beziehung ist, so wie ich dich rausgehört habe, ist dein Thema im Sinne von, es beschäftigt dich. Es beschäftigt dich.
Also Beziehungen allgemein beschäftigen mich sehr,
ja.
Weil ich der Meinung bin, dass die Qualität des Lebens unmittelbar von der Qualität der Beziehungen abhängt. Mhm. Und damit meine ich natürlich nicht nur romantische Beziehungen. Ich rede von platonischen Beziehungen, ich rede von Beziehungen mit dem Nachbarn, mit dem Späti-Verkäufer, mit dem Mann, wo du das Paket hinbringst, mit spontanen Begegnungen, mit Kontakt, der einfach im Alltag hergestellt wird. Ja? Und ich lege sehr viel Wert auf verbindliche Beziehungen. Also ich wünsche mir das und ich brauche das auch. Und deswegen meine, die sehr engen Freunde, ich sag mal, das sind so vielleicht 10 an der Zahl, die so um mich herum stehen, wo auch mal was Neues dazukommt, aber die Fluktuation ist tatsächlich nicht so groß. Da lege ich sehr viel Wert drauf und da ist mir Verbindlichkeit unglaublich wichtig. Und ich glaube, wir unterstützen uns auch sehr gut und wir erreichen auch immer wieder neue Bereiche von Verbindlichkeit. Also heute zum Beispiel, also ich habe ich habe den ganzen Oktober noch keine Heizung bei mir in der Wohnung. Es war sehr mild, Gott sei Dank. und dann heute kam der Heizungsmann, ne? Dieser Termin bestand seit 2 Wochen oder 3 Wochen und das konnte ich natürlich nicht verschieben, weil jetzt kam er endlich, ja. Und dann habe ich einen Freund von mir gebeten, in der Wohnung zu sein und sich darum zu kümmern. Und das macht er auch. Und das meine ich auch mit Verbindlichkeit, also auch praktische Verbindlichkeit. Nicht nur emotional da sein, sondern auch, wenn man jemanden mal braucht. Oder ein guter Freund von mir hat mich vor ein paar Wochen am Flughafen abgeholt. Das ist schon ein Monat her. Am Flughafen abgeholt, da war ich krank, kam aus der Schweiz zurück und so weiter. Und solche Dinge zum Beispiel, dass man sich einfach unterstützt, auch wenn es nicht ganz bequem ist. Weißt du, was ich meine? Und darauf lege ich extrem viel Wert. Total. Ja. Und ich glaube, das liegt auch daran, jetzt expose ich mich da auch wieder ein bisschen, wenn man zum Beispiel jetzt die Tendenz eher nicht in Richtung so normal Familiengründung geht, dann baut man sich das ja irgendwie auch anders auf. Mhm. Also es ist nicht so, weil viele Leute haben dann so die Idee, ja, die werden alt und sterben alleine mit 20 Katzen. Na, das ist ja so quasi das Meme. Und da denke ich mir so, ja, aber ich bin ja nicht doof. Also ist mir schon bewusst, was passiert, wenn ich keinen Mann und keine Kinder habe. Also ich kann ein bisschen linear in die Zukunft extrapolieren und merke, ich sollte mich um mein Netzwerk kümmern. Mhm. Ich sollte mich darum kümmern, dass ich gute Beziehungen habe, gute Freundschaften, verbindliche Freundschaften. Und ich glaube, auch aus diesem Gedanken heraus entsteht natürlich sowas, was wir dann so ein bisschen liebevoll auch als Stamm, ne, dass wir so einen Stamm bilden.
Voll.
Und dass wir füreinander da sind, weil wir alle wissen, okay, wir wissen nicht genau, wie die Zukunft sich ausspielt, weil eben alles ein bisschen, ich will schon fast sagen, das Wort zerfallen, also aber es ist ein bisschen so. Also
so zerfasert.
Zerfasert, danke, das ist besser, ja. Das ist alles ein bisschen zerfasert und man muss sich kümmern, man muss sich selber kümmern. Und deswegen sind mir Beziehungen, vor allem verbindliche Beziehungen, so wichtig. Und mir ist es wichtig, dass ich die Menschen in meinem Leben gut behandle und auch der Mann, der in dem Paketshop arbeitet. Also ich gehe da nicht rein und bin ungeduldig, wenn er ein bisschen länger dauert oder sowas. Ne? Ich will jetzt niemanden schämen, der mal einen schlechten Tag hat jeder. Aber ich meine nur, dass da auch irgendwie Kontakt hergestellt wird, dass ich mich dann auch in Berlin ein bisschen, es fühlt sich dann auch ein bisschen dorfiger an, ne? Wenn ich dann durch den Park laufe und mir kommt der Mann von dem Kaffeehaus auf seinem Rad entgegen und ich erkenne den und er erkennt mich. Das sind solche Momente, ja. Und sowas wächst natürlich mit der Zeit, aber das ist mir schon wichtig.
Aber weißt du, Jasmin, ich glaube, um dieses Netzwerk sollte man sich auch kümmern, auch wenn man in einer Beziehung ist und einen Mann hat, weil erstens alles auf ihn zu packen mit der Erwartung, also bleiben wir beim Flughafen, weil ich bin neulich auch aus Spanien gelandet und da war so mein Gedanke, oh, das wäre jetzt richtig schön, von einem Mann abgeholt zu werden und es gibt gerade einfach niemanden, der mich abholt. Und da habe ich kurz gedacht, oh, das war schön in meiner letzten Beziehung, der hat mich immer abgeholt, das war schön.
Ja, das ist auch
und das hat mir
schön,
gefehlt,
ja.
Weißt
ja,
du so?
Hat mein Ex-Mann auch immer gemacht,
das,
ja.
Das ist ein ganz besonderes Gefühl, am Flughafen abgeholt zu werden.
Bin ich auch.
Und das hat mir gefehlt und gleichzeitig dachte ich, okay, aber ich habe hier jemand anders, der mich abholt und ich bin sicher, ja, und auch wenn man in einer Beziehung ist, und das machen, glaube ich, viele falsch, die legen alles auf die Person, auf die Frau oder Mann und sind dann wie aus den Wolken gefallen, wenn der mal weg ist. Sei es eine Trennung oder, ja, meine Eltern trennen sich jetzt nach 40 Jahren Ehe.
Ja.
Das ist echt heftig, was die aufeinander gelegt haben und was jetzt wegbricht. Irgendwie logisch, irgendwie aber auch schlimm. Und ja, das ist irgendwie bewegend, ne? Und das Netzwerk ist sowieso, wir haben uns in den letzten Jahren heftig zerfasern lassen, voneinander so wegziehen lassen. Oh, es ist echt nicht einfach.
Ich will auf jeden Fall zu dem ersten Teil noch was sagen, weil ich das total wichtig finde. Also ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass es nicht so gut ist, ich sag's mal ganz einfach, die Beziehung zum Zentrum von allem zu machen oder den Mann zum Zentrum. Und das werde ich aus guten Gründen in Zukunft auch nicht mehr machen, weil ich bin so, ja, was ist abhängig? Ja, doch, da ist schon eine gewisse Abhängigkeit auch zu meinen Freunden. Natürlich habe ich da auch Abhängigkeitsverhältnisse. Aber das ist mir so wichtig und ich weiß, die bleiben auch bestehen. Und ich habe halt nicht mehr die Sicherheit heute, dass eine Beziehung, und sogar deine Eltern nach 40 Jahren, ja, aber dass halt eine Beziehung so lange hält. Und somit kann ich es mir auch gar nicht erlauben, sind wir ehrlich. Und ganz viele Leute da draußen werden wahrscheinlich das auch zustimmen. Ich kann es mir gar nicht erlauben, alles auf die Beziehung zu setzen, weil ich nicht weiß, ob die bestehen bleibt.
Genau.
Und somit ist es essentiell, dieses Netzwerk auch zu pflegen, damit ich nicht ins Nichts falle.
Total.
Und somit, ja, das, weißt du, und ich merke schon in mir da, ich habe schon so Angst, dass dann Leute sagen, ah ja, das ist so dieser feministische Gedanke, don't center men in your life. Und das stimmt auch ein bisschen, aber das hat
aber die
rationale
Frau,
Gründe, warum.
Nein, die Frau sollte auch nicht ins Zentrum gerückt werden.
Nein, absolut. Also
weder Männer noch Frauen.
Absolut, also. 100%. Ich würde sagen, ich möchte halt, dass sich das einpflegt. Also ich will nicht jetzt, dass der Mann gar nicht Teil meines Stammes sozusagen wird. Das meine ich damit nicht. Ich würde es nicht mehr so zentral machen und dann den Rest vergessen. Das mache
so ein bisschen
ich
so dieses Wir gegen die Welt ist ja oft so in Beziehungen.
Und das ist auch total romantisch und ich verstehe das auch. Und vielleicht braucht man, und vielleicht, weißt du was, vielleicht bin ich da ein bisschen, ich will da flexibel sein. Vielleicht braucht man diesen Moment auch. Also ich will nicht kategorisch sein oder dogmatisch, aber ich weiß nur, dass mir einfach mein Netzwerk, also die Freundschaften, die ich habe, so wichtig sind, dass ich die nicht aufgeben möchte. Und das würde auch jetzt, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das irgendwie ein möglicher Mann in Zukunft das von mir verlangen würde. Davon gehe ich jetzt auch nicht aus.
Na, der verlangt von dir das, was du bereit bist zu geben, wahrscheinlich, oder?
Kann sein, ja. Das ist so weit weg für mich. Also,
ja. Bist du halt Single, willst du es erzählen?
Ich habe dann Angst, dass ich dann E-Mails kriege, aber ja, wir können darüber reden, ja, aktuell, ja.
Bekommst du viele E-Mails dann, so generell?
Nein, ich stehe auch dafür nicht zur Verfügung, ich bin nicht.
Das ist auch Quatsch, also man braucht nicht Leute aus dem Internet, also ich empfinde das als komisch, zu schreiben und zu sagen, ey, übrigens, ich finde dich gut oder wollen wir daten, das ist irgendwie.
Ich frage mich dann, denken die, dass das funktioniert? Ja. Ich glaube, das will ich gar nicht sagen. Ich sage gar nicht, wie es funktionieren könnte, weil ich gebe keine Ratschläge diesbezüglich. Aber aber so funktioniert es definitiv nicht.
Genau. Nee, das ist irgendwie cringe. Man weiß auch nicht, wer ist das jetzt? Ja. Was ist das für eine Intention? Ja. Dafür steht, also das ist auch zu gefährlich für uns.
Ja, ich stehe dafür.
Für uns Frauen.
Ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Keine Chance. Gibt's nicht.
Keine Chance.
Kategorisch. Da habe ich, das ist wirklich eine Linie, die fahre ich aber schon seit 10 Jahren, auch mit Mann, jetzt auch ohne Mann, ja. Ich treffe mich nicht einfach so mit Leuten. Wenn sie mal sagen, so auf einen Kaffee oder sowas. Nee. Das gibt's ja öfters. Und auch ich unterstelle den Leuten, den Männern oder auch Frauen, und jetzt eigentlich Männer, auch keine schlechten Intentionen. Überhaupt nicht. Aber ich mache es einfach nicht.
Jetzt würde ich mich natürlich, würde ich gerne fragen, wie lernst du denn dann Leute kennen und wie, also ich habe wirklich die Frage und wenn du willst, also wenn du nicht willst, musst du nicht darauf antworten, aber wie geht man Beziehung ein, wenn man in der Öffentlichkeit steht?
Ich habe keine Ahnung.
Weil das
woher soll ich das denn wissen? Guck mal, ich war die ganze Zeit, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, in Beziehung, dann verheiratet. Dann war ich kurz darauf, also nicht ganz kurz darauf, aber danach wieder so eine On-Off-Thematik für ein Jahr. Und jetzt bin ich zum ersten Mal wirklich so für mich. Also habe ich absolut keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wirklich nicht. Das Einzige, was ich weiß und auf was ich jetzt Bock habe, ist, ich merke, dass ich keine Lust habe, auf Dating-Plattformen zu gehen. Das ist das eine, was ich weiß.
Schwierig.
Genau. Und das Zweite, was ich merke, ist, ich habe Lust auf Kontakt. Und ich habe mich auch schon zweimal getraut, auf einen Mann zuzugehen beim Ausgehen. Und das waren immer recht positive Erfahrungen. Und aber es ist nicht, dass ich mir daraus was erhoffe, sondern es geht mir einfach darum, Kontakt herzustellen und vielleicht bei mir auch so ein bisschen Angst abzubauen. Und, und weil ich mir denke, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn ich den ersten Schritt mache, dass ich mir den Mann aussuchen kann, als andersrum. Aber ich kann da, ich habe wirklich dann nicht keine großartigen Ergebnisse vorzuweisen, weil das ist alles so jung oder so frisch für mich, dass ich kann dazu einfach nicht viel sagen. Ja, ja, tut mir leid.
Das ist einfach wirklich eine Frage, die lebt in mir einfach, weil ich, wie gesagt, ich muss einfach betonen, ich bin natürlich nicht so bekannt wie du, aber ich falle auf, wenn man mich einmal irgendwo gesehen hat, man weiß dann, ah, das ist doch die und so. Und ich wurde auch nach dem Interview bei dir mehrmals angesprochen.
Cool.
Also, ah, du warst auch bei Jasmin, ich habe dich gesehen. Und einerseits cool, aber man weiß halt auch echt viel über mich, wenn man ein paar Videos von mir geguckt
das
hat.
Das stimmt. Und das ist halt, und weißt du, okay, sorry.
So, ja.
Also, das ist halt das Krasse, wenn Leute dich kennen von den Videos, dann haben die ein bestimmtes Bild von dir.
Genau.
Und wenn sie dich dann in echt kennenlernen, prallt dein, wie du in echt bist, auf das, was sie sich vorgestellt haben.
Genau.
Und das muss dann erstmal so, das habe ich schon erlebt, da entsteht wirklich viel Reibung. Und das Ding ist, ich könnte damit wahrscheinlich entspannter umgehen, dass ich mir einfach denke, ja, der denkt sich halt diese Sachen. Aber es hat mich extrem irritiert und geärgert, dass ich gegen seine Projektionen ankämpfen musste. Ich musste natürlich nicht, aber ich habe es gemacht, ja.
Genau, genau.
Aber das ist tatsächlich etwas, was ich herausfordernd finde, ja. Dass ich dann damit umgehen muss, das habe ich mir ja gar nicht so gedacht. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und ich denke mir so, oh, ey, das. Da war ich echt ein bisschen so mit beschäftigt. Das hat mich irgendwie zermürbt.
Ja, das kann ich total verstehen, weil das ist, weil du willst ja gesehen werden. Ohne Kamera, ohne Linse, ohne irgendwelche, weißt du, mit deinem Zettel und was du, naja, du bist ja so.
Ohne meinem Füller von meinem Sponsor.
Ja, was ich auch witzig fand, wie du die Werbung für die Gewürze gemacht hast, das fand ich auch immer richtig süß. Ja. Hallo, ich bin Jasmin, ich bin in der Küche, da wo ich hingehöre.
Das ist am besten, ne?
Das war so süß. Ja. Genau, aber ja, und ich fühle das alles so doll und kenne das selber. Und ich glaube, die Männer haben es da wirklich einfacher, die bekannten Männer.
Wieso? Glaubst du nicht, dass sie auch mit Projektionen und so zu tun haben? Ich denke schon.
Müssen wir mal fragen. Hier Marc Friedrich.
Ja, frag mal. Und gut, Marc Friedrich ist mit einer ganz bezaubernden Frau verheiratet und die haben 3 Kinder. Also,
ja, kennst du die Frau?
Ich war auf seinem Geburtstag, dem 50. Großartige Party.
Schön.
Wirklich. Tolle Band. Also, das war so eine gute Stimmung. Leute haben getanzt und du weißt, wenn auf einer Party getanzt wird, dann ist es eine richtig gute Party.
Cool.
Und es war ganz, ganz traumhaft. Also von dem her, Jackpot. Okay. Marc Friedrich hat Jackpot.
Perfekt. Müssen wir mal Ben fragen? Ich glaube, der hat viele Verehrer.
Ben Ungeskriptet?
Ja.
Meinst du? Das kann sein. Du musst ihn mal fragen, ja.
Ja, naja, jedenfalls ist so mein Gefühl. Aber es ist wahrscheinlich wieder nur meine Projektion.
Vielleicht ist das deine internalisierte Misandrie. Weißt du, Misandrie, der Männerhass?
Okay, ja, Männerhass.
Ja, ja, ist übel, ne?
Ja. Ja, glaubst du, es gibt sowas wie Männerhass?
Ja, klar, natürlich.
Warum?
Ja, also es gibt kollektiven Frauenhass, es gibt kollektiven Männerhass.
Und der muss weg.
Weiß ich nicht, ob der weg muss. Der ist da auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch einen kollektiven Frauenhass gehabt. Auf jeden Fall. Ich habe ja immer sehr viel mit Männern zu tun gehabt in meinem Leben, als auch freundschaftlich. Ich habe immer noch einen sehr großen männlichen Freundeskreis. Ich bin, sagen wir mal, patriarchalisch sehr gut eingebunden. Ja. Und das habe ich halt über das Jahr jetzt auch ein bisschen entdeckt und habe gemerkt, wow, dass ich da schon ziemlich viel Skepsis und Misstrauen Frauen gegenüber hatte, aus guten Gründen. Ja, das sind Erfahrungen, die man halt gemacht hat. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, also ein bisschen so dieser kollektive Frauenhass und der kollektive Männerhass, den ja auch viele Feministinnen tatsächlich aus meiner Sicht haben, ja. Weil sie schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben, sie wurden verletzt, vielleicht sogar missbraucht von Männern, ja, also eben ob emotional oder körperlich missbraucht. Und da entsteht sowas auch. Und dann könnte man jetzt noch auf spirituelle Ebene gehen und sagen, ist dieses Kollektiv, was über die Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen ist, dass da einfach irgendwie sowas noch in uns steckt, ja, klar.
Ja. Willst du über deinen Frauenhass sprechen?
Ich glaube nicht. Na, also ich kann, ja, weil
ich glaube, das betrifft sehr viele Frauen.
Ja, wobei ich glaube, der war bei mir schon sehr stark ausgeprägt. Mhm. Also sehr kompetitiv, misstrauisch, skeptisch. Mhm. Weil ich einfach schlechte Erfahrungen auch mit Frauen gemacht habe. Mhm. Ja, so hinter meinem Rücken geredet, haben schlecht über mich geredet. Also sagen wir mal, Jordan Peterson mal wieder, die alten Sachen sind wirklich gut von ihm. Das aggressive Potenzial von Frauen wird ja anders ausgelebt als von Männern. Mhm. Also Männer, früher zumindest, haben sie sich geschlagen, heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Kann man, egal, heute nicht mehr. Und Frauen haben ja irgendwie so, weißt du, Gerüchte, Innuendo, Anspielungen. Mhm. Also das ist quasi aggressives Potenzial von Frauen. Mhm. Und das habe ich halt ganz viel erlebt, auch als junge Frau. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich da so ein, ja, ich habe mich einfach wohler gefühlt. Ich hatte das Gefühl, Männer oder Jungs sind direkter und ehrlicher zu mir. Und ich habe mich durchaus sicher gefühlt. Jetzt verstehe ich aber auch, dass ich da einfach nicht hingeguckt habe. Ja? Und dass ich auch natürlich, ich hatte natürlich auch schlechte Erfahrungen mit Männern. Das ist ja logisch, ne? Aber bei mir war einfach der Frauenhass einfach ein bisschen mehr ausgeprägt.
Oder hat dich wahrscheinlich mehr getroffen einfach.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, sicher.
Kenne ich auf jeden Fall. Also ich kenne das von Freundinnen, die das erzählen. Mhm. Und ich kenne das aber auch selber. Ich habe ja auch einmal erzählt im Podcast, und da habe ich auch echt Kritik für bekommen, ich habe immer ein Problem mit blonden Frauen gehabt. Aha. Weil ich habe schlechte Erfahrungen überwiegend mit blonden Frauen gehabt.
Das kann ich voll verstehen.
Und das ist einfach passiert. Und ich meine, das ist, tut mir auch wirklich leid. Und ich habe es nur halt öffentlich mal erzählt, und das hat so viele blonde Frauen verletzt, und die haben mir dann auch geschrieben. Aber das war halt so, ja. Und wenn eine blonde Frau zu mir ins Team kam als Assistentin oder auch in Freundschaften, und eine meiner besten Freundinnen ist blond, deswegen also konnte ich das einigermaßen lösen, aber es ist irgendwie etwas, es ist eine Erfahrung gewesen, ja. Und die triggert. Es ist einfach so.
Ich kann es voll verstehen.
Wie manche Menschen auch Probleme haben mit kurzhaarigen Frauen, ja, oder mit kurze Haare, rote Lippen, oh mein Gott, das ist eine Domina.
Weißt du? Ja, genau,
das ist Feministin. So ein Ding. Genau, ja, und das ist nicht wahr. Ich bin ganz soft, ich bin ganz weich. Ich habe die Seite natürlich der Strenge in mir, weil ich die haben musste, um gewisse Dinge zu bekommen, zu machen. Aber tief in mir bin ich ein Softie, ist doch klar. Ist doch klar. Genauso wie manche blonde Frauen ganz soft sind und super loyal. Habe ich nicht erlebt, früher, heute schon, heute schon.
Stereotypisierung.
Genau, ganz schlimm. Ja, ich weiß, ich kenne das ja auch selber, wenn man mich sieht, allein wegen des Rollstuhls, dann hat man ja auch so Ideen und wie ich bin, wer ich bin und so weiter. Und man projiziert sowohl das Positive als auch das Negative. Und ich habe das schon erfahren und erlebt, dass manche Menschen Probleme hatten früher mit Menschen mit Behinderung, die sie zum Beispiel habe ich eine Frau kennengelernt, die sexuell von einem Rollstuhlfahrer belästigt wurde. Und das war ein Riesenthema für sie. Zwar nicht mit mir, weil sie dachte, ich beige sie an, aber trotzdem, es kam hoch im Kontakt mit mir. Und da, das ist aber super, wenn man da nicht weggeht aus dem Kontakt. Und zum Thema wieder blonde Frauen, das mein blödes Erleben war in der Pubertät und in den 20ern. Wenn dir jemand begegnet, oder in dem Fall mir begegnet ist, eine blonde Frau, wirklich mich sauber zu machen und zu sagen, ich gebe der Person eine saubere Chance. Und das ist nicht immer easy. Wie gehst du damit um, wenn dir jemand begegnet und du merkst, ich habe Angst oder ich, keine Ahnung, ich fühle mich bedrängt, obwohl sie nichts tut. Ich habe Misstrauen, obwohl sie nichts tut. Ich glaube, sie hasst mich, oder ich glaube, sie mag mich nicht. Ich glaube, sie verachtet mich.
Wow, das eskaliert.
Ja, gibt ja so, ne, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es diese Gefühle. Ja. Und wie gehst du damit um?
Also erstmal möchte ich sagen, dass das nicht so häufig passiert.
Schön.
Und ich glaube, ich beobachte das. Ich beobachte das in mir. Und Aber ich merke, also wenn ich jetzt ehrlich bin, dann bleibe ich schon eher auf Distanz. Mhm. Weil, ich meine, ich kenne ja diese Seminarkontexte, wo man dann mit diesen Ängsten in Kontakt treten kann mit dem Gegenüber. Und das ist in diesen Safe Spaces, jetzt wenn ich an meinen guten Freund Benedikt Zeitner denke, Traumatherapeut, der macht ja so auch solche Retreats, ne? Mhm. So Deep Honesty Retreats. Und da arbeitet man ja mal genau mit diesen Projektionen. So. Und in dem Kontext funktioniert das ausgezeichnet. Mhm. Aber das kannst du in der echten Welt da draußen nicht immer machen, so nach dem Motto, ich sehe deine blonden Haare und dadurch löst es in mir Angst aus und mein Hals wird ganz eng. Das kannst du jetzt halt nicht im Alltag so praktizieren, weil die Frau vielleicht keine Ahnung hat, was das überhaupt soll. Verstehst du?
Ja.
Und du kannst ihr dann nicht dieses einfach aufbürden.
Dass in deinem Hals irgendwas drin
ist. Ja, genau, so dass ich Angst habe und so. Die denkt sich dann, was redet die? Ja, ja, was redet die Alte? Was ist hier überhaupt los?
Was willst du?
So. Das kann mal auch funktionieren. Ich sage nicht, dass das gar nicht, aber es ist nicht die Regel. Und deswegen, glaube ich, bemerke ich das einfach in mir und bleib dann auch eher auf Distanz. Das gebe ich zu.
Mhm.
Aber wenn der Kontakt näher wird, dann würde ich das schon ansprechen. Mhm. Also, ja.
Mhm. Ich glaube sogar, wenn der Kontakt näher wird, wenn man ihn zulässt, dann löst sich die Enge im Hals auch auf. Wenn man dann ja erlebt, meistens hoffentlich, dass es gar nicht berechtigt
ganz
war.
Ganz genau, das Angstbild zerfließt einfach, das stimmt ja.
Das ist ja eine Erinnerung. Meistens sind diese körperlichen Reaktionen manchmal eine Vorahnung oder ein
Gefühl. Oder eine Erinnerung.
Oder eine Erinnerung. Mhm. Und das zu unterscheiden.
Mega schwer.
Boah.
Aber das ist ja genau das, wo wir am Anfang waren, mit Wahrnehmung und Projektion. Mhm. Also manchmal. Und das ist schwierig zu unterscheiden, weil da so viele Faktoren mit einspielen. Aber wie du sagst, manchmal kann man auch Dinge ahnen und sich denken, da bleibe ich lieber weit weg von. Hat nichts mit mir zu tun. Ich habe keine Projektion so, sondern ich merke, da ist irgendwas, ein Störgefühl. Ich habe einfach ein Störgefühl und dem vertraue ich auch. Also ich habe schon die Idee, dass ich Menschen recht gut lesen kann.
Mhm.
Ich weiß auch, dass manches bei mir liegt, okay. Aber ich finde es total legitim, auch zu sagen, nö, mit der oder mit dem, da bleibe ich lieber auf Distanz. Und nicht, weil ich jetzt Angst habe vor der Haarfarbe oder irgendwie sowas, ne? Sondern
einfach,
ich will mit der Energie nichts zu tun haben.
Genau. Es ist so ein Störgefühl im Körper und dem zu vertrauen ist, ich glaube, das ist eigentlich super wichtig auf dem Heilungsweg, weil manche glauben, gerade in der Spielszene, wo ich ja viel bin, die glauben dann, irgendwann löst man das Ego auf und dann zerfließen wir alle miteinander. Und ich glaube, dass es super, super gefährlich auch ist. Gerade für dieses Gefühl von, ich habe es ja geahnt, ich habe mir wieder nicht geglaubt und das ging wieder schief und dann wird man eigentlich retraumatisiert. Obwohl man ja eigentlich Licht und Liebe wollte. Super gefährlich auch.
Also das Ego kann zerfließen und ich glaube, das Ego ist auch total wichtig in unserer Welt.
Total.
Frage ist, sich einfach dem gewahr zu machen und auch zu, weil das Ego, das treibt uns ja auch an, Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren, hier überhaupt in der Welt zu sein.
Mhm.
Und deswegen finde ich das ein bisschen, auch ehrlich gesagt, ein bisschen albern, sich dieses Ego wegzutrainieren. Wir sind ja hier, wir sind am Leben, wir sind Fleisch geworden und erleben die Welt in dieser Form. Und genau so möchte ich es auch.
Jasmin, ich muss gerade schmunzeln, weißt du, wieso? Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Nach dem Gespräch, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, über woher man kommt, Seele, pipapo. Und dann hast du zu mir gesagt, also ich glaube, ich bin Mensch. Und ich muss... Und ich musste sogar daran denken und fand das so richtig ganz schön. Ich hatte so richtig so ein warmes Gefühl, weil du gar nicht so abgehoben spirituell, meine ich, bist, sondern du bist ein Mensch. Und das finde ich richtig toll, wie du bist so handfest.
Ja, geerdet.
Geerdet.
Ich bin auch pragmatisch.
Ja, genau. Man bin ganz praktisch. Genau, du guckst zwar schon so ein bisschen, wie läuft es mit der Spiritualität, aber es interessiert dich nicht so wirklich, habe ich das Gefühl.
Also das ist mir ganz wichtig dazu zu sagen, ich glaube schon grundsätzlich, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen. Mhm. Also dieser berühmte Satz, ja.
Genau.
Das glaube ich schon. Mhm. Und dass wir angebunden sind und dass wir, dass wir nicht einfach nur Materie sind, aber die sind wir auch. Mhm. Und wir sind ja ganz offensichtlich hier in dieser Form und in den unterschiedlichen Formen. Das hat ja auch einen Grund. Und deswegen möchte ich mich von dieser Welt überhaupt nicht lösen. Ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe das Leben. Ich liebe diese Erde. Und ich will das erfahren. Ja.
Schön.
Und deswegen, ich habe nicht so das Bedürfnis, mich jetzt hiervon zu lösen. Das kann Phasen, also es kann mal so in der Meditation, es ist schön, diese Räume zu betreten. Ich sage nicht Nein dazu, nur ich will mich darin nicht verlieren. Das ist tatsächlich, ich glaube, das ist nicht mein Anliegen. Dafür bin ich auch nicht hier. Ja, ich bin hier, ich bin geerdet, ich will Sachen machen. So, weißt du, einfach Sachen machen. Und das ist so, das ist so meine Energie. So, ich will Sachen umsetzen, in diese Welt tragen, kreieren, machen und tun. Sachen machen. Einfach Sachen machen.
Ich finde das toll. Ja. Finde ich richtig gut. Was würdest du gerne in der Zukunft noch machen?
Also ich würde total gerne neben meinem YouTube-Kanal noch irgendwas so businesstechnisch aufbauen. Mhm. Also ich würde gerne mal ein Produkt entwickeln, das auch meine Zuschauer lieben und wo sie sagen, ey, cool. Ich sag nicht, dass das jetzt eine Innovation sein muss, sondern irgendwas, was schön ist und was Leuten Freude macht.
Mhm.
Da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, ich hätte Lust, also ich habe mal über die Frage nachgedacht, ich möchte dann auch gerne deine Antwort dazu hören. Wenn du stirbst, was soll auf deinem Grabstein stehen? Oder wenn du stirbst, was soll jemand über dich gesagt haben? Also was die Person in diese Welt getragen hat. Und da habe ich echt mal so auf einem Spaziergang drüber nachgedacht.
Mhm.
Da habe ich mir gedacht, okay, was will ich, was Leute über mich sagen? Und dann ist mir eingefallen, ja, ich würde gerne, dass Leute über mich sagen, sie hat mich inspiriert, mein Leben zu leben. So. Und das würde ich gerne in die Welt tragen, dass Leute Bock haben, hier zu sein, dass sie Lust haben, Sachen zu machen, ja?
Mhm.
Und das kann so unterschiedlich aussehen. Also ich rede nicht, dass jeder einen Podcast machen muss.
Mhm.
Vielleicht machst du, weiß ich nicht, Landschaft, Gartenbau, ich weiß nicht, was ist irgendwas, sowas, es ist, vielleicht kaufst du dir einen Vier-Seiten-Hof und machst den neu, wie auch immer, ich weiß es nicht, ganz andere Dinge, vielleicht wirst du Lehrer. Und trägst da was in die Welt. Ich kann es nicht sagen, aber einfach, dass Leute Bock haben, in diesem Leben Dinge umzusetzen.
Mhm.
Ja, das fände ich fantastisch.
Schön. Ich würde von dir lernen. Also du könntest doch auch, also denke ich ja schon wieder als Business-Mentor, also irgendwelche so Kurse machen. Ich glaube, du bist eine gute auch Lehrerin.
Ja, das habe ich auch als kleines Mädchen, ich war Pretend-Lehrerin.
Ja,
ich habe so, ja, ja.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich würde das auch gerne. Also hätte ich auch Bock drauf. Ich mag Kinder, ich mag auch Jugendliche total gerne.
Mhm.
Komme mit denen sehr gut klar. Also, weil ich habe früher auch ein bisschen Nachhilfe gegeben und so. Und wenn ich mal Kontakt habe, ist das eigentlich immer super entspannt. Und da, also kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, wie gesagt, das sind Dinge, die offenbaren sich auf dem Lebensweg. Jetzt gerade bin ich sehr glücklich mit dem, was ich mache und ich bin sehr dankbar.
Mhm.
Ich bin gespannt, was sich da noch so offenbart, auch für mich. Natürlich, also ich sitze jetzt nicht da, Däumchen drehen und manifestiere nur. Das ist Quatsch, ja, also.
Ja, Manifestation ist eben Sachen machen, ne?
Ja.
Voll.
Ey, das ist wirklich so wichtig. Du kannst nicht nur so, Spiri, ich denke mir das. Und sorry, ich will das jetzt nicht lächerlich machen, nee, aber ich mache es ein bisschen.
Es ist lächerlich.
Du bist so viel härter als ich eigentlich. Also oder direkter, sorry.
Das ist lächerlich. Wenn man da sitzt und nur Räucherstäbchen tut, da passiert nichts.
Also Räucherstäbchen. Da passiert nichts.
Nee, also mache ich auch. Verstehe mich nicht falsch.
Ey, ich ziehe auch mal eine Tarotkarte. Ich finde es super, ja.
Was ich alles hier mache, wenn du mich sehen würdest, Räucherstäbchen ist noch nichts dagegen. Ich räucher, ich mache da hoch.
Aber keine Astrologie haben wir festgestellt, ne?
Ich höre es mir an, aber ich selber habe keinen Plan.
Ach so, aber du weißt nicht, was dein Mond ist.
Nee.
Siehst du? Da, sorry, aber die drei muss man wissen. Also Sonnenzeichen, Aszendent und Mond.
Der Mondzwilling habe ich ja jetzt gestern
Abend. Ach so, hast du erfahren. Okay, ja, wir haben denselben Abend. Mond. Das finde ich spannend, ja. Weißt du, was man über Mondzwilling sagt? Willst du es hören?
Ja.
Mondzwilling heißt, dass man hat Gefühle und fühlt die auch, aber man will nicht so gerne so tief gehen. Man lässt die dann, was positiv daran ist, wenn man so will, die fließen gut durch. Ja? Und man hält nicht so dran fest, aber man tut sich ein bisschen schwerer, in die Tiefe zu gehen. Und ich würde...
Das weiß ich nicht, das sehe ich bei mir nicht.
Ich würde sagen, bei mir stimmt es zum Teil.
Okay.
Zum Teil, weil ich manchmal einfach keinen Bock habe.
Vielleicht tue ich auch nur so, als ob.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das kann man... Guck mal, das ist, wie gesagt, ist Inspiration, das muss man nicht. Das ist
total. Ich habe einfach nicht immer Plan. Zum Beispiel Human Design.
Ah ja, Julian, ist auch super spannend.
Julian Zietlow, ne, der kennt sich ja super aus, war ja auch bei mir im Podcast. Er hat dann mich gelesen. Ich habe keinen Plan. So interessiert cool. mich nicht. Ich check das nicht. Ja. Ich höre mir aber alles an. Ne? Also zum Räucherstäbchen. Ey, manchmal, ich habe hier 3 Stunden. Ich nehme ja auch Psychedelika und Tarot.
Wirklich?
Ja, ja.
Was, Microdosing oder was?
Auch.
War es Pilze oder LSD?
Pilze.
Pilze, also Psilocybin. Und du machst Microdosing?
Und Fliegenpilz auch,
ja. Ah, und wie ist das so für dich?
Gut.
Auch die Fliegenpilze, das habe ich noch nicht probiert.
Super.
Ah, aber merkst du wirklich was?
Ja.
Aber jetzt, mir weil du gut. beide nimmst oder...
Je nach Bedürfnis, es sind unterschiedliche.
Ah, du machst kein Protokoll oder sowas?
Nee.
Okay.
Spannend. Ich mach nach Gefühl. Und wie gesagt, ne, also schamanische Musik, Räucherstäbchen, Pilze und dann geht die Manifestation los. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht von ungefähr, dass wir beide uns begegnet sind. Mhm. Ich habe mir dich manifestiert mit Räucherstäbchen und Tarot.
Hast du gesagt, ja. Und ich habe dich angefragt für ein Interview, wohlbemerkt damals.
Nee, nicht ganz, Jasmin.
Wieso?
Ich habe dir geschrieben.
Wirklich?
Auf LinkedIn.
Ja,
ich habe mich dir vorgestellt.
Ja, aber das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe dir dann auf Instagram geschrieben, glaube ich. War das nicht so? Okay, es ist jetzt zu lange her.
Ich weiß es nicht.
Aber
ich dachte, ich habe mich dir aufgedeckt.
Das kann sein. Nee, das kann ja sein. Aber ich kriege so viele, das muss ich auch mal sagen, ich kriege so viele Nachrichten auf LinkedIn, die arbeite ich eigentlich ganz selten ab. Ah. Deswegen ist es ja spannend. Also ich meine, dass ich dich angeschrieben hatte auf Instagram dann.
Ich kann sagen, ich weiß es nicht.
Ja, aber wie dem auch sei, okay, gut.
Genau, auch immer. Aber auf jeden Fall, ich arbeite sehr energetisch, sehr. Gleichzeitig, ich befreie die Energien, ich reinige mich und ich ziehe an. Und dann gehe ich aber in die Handlung.
Das ist wichtig.
Und die Dinge passieren. Ich habe früher in der Jugend... Da wusste ich noch nicht mal, dass es TEDx gibt.
Das ist TEDx, die Talks.
Das wusste ich noch gar nicht. Mhm. Ich war ja viel zu jung. Ich habe aber immer gesagt, ich stehe auf der Bühne auf einem roten Teppich. Mhm. Und das ist ja, ne? Mhm. Später stand ich drauf und dachte, hä, wie konnte das denn passieren?
Wahnsinn.
Und die haben mich angefragt. So, also es funktioniert. Ich halte davon viel.
Mhm. Ich glaube, ich kann es nicht.
Das weiß ich nicht.
Also ich habe damit jetzt nicht so viel Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich kenne Leute, die haben sich auch ihre Wohnungen und so manifestiert und ich denke mir immer so, also
aber auch, sonst hättest du nicht so ein gutes Leben.
Ja, das stimmt. Und vielleicht habe ich einfach andere Dinge mir gewünscht. Das stimmt schon. Ich habe mir einfach so diesen Kreis an Menschen, die ich liebe und die mich lieben, gewünscht. Und das stimmt. Okay, ja. Aber vielleicht war es auch ein bisschen unbewusste Manifestation, ehrlich gesagt.
Ist egal.
Ah ja.
Das ist ja egal. Du kannst nicht manifestieren. Das funktioniert rein energetisch nicht. Du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, mal gucken, was passiert. Das geht nicht. Also deine Präsenz, deine Energie, deine Gedanken und Gefühle steuern, wohin, was, wie passiert. Mhm. Also deshalb, alles, was du im Leben hast, auch das Negative, und das Positive sowieso, hast du dir herangezogen.
Ja, das ist manchmal gruselig, wenn man so darüber nachdenkt.
Das stimmt, ja. Genau. Ja. Aber wenn man wirklich ungefähr ein Jahr zurückguckt, welche Entscheidungen sind da, also welche Ereignisse gab es, wenn man ganz ehrlich ist, dann weiß man hat sie mitentschieden. Zum Beispiel, weiß es nicht, ob das auf dich zutrifft, aber ich würde es dir gerne erzählen. Bei meiner Trennung, in meiner letzten Beziehung. Theoretisch könnte man sagen, die Trennung, so, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Aber es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ich habe sie mitentschieden. Ich habe dann Dinge so geführt und geleitet, emotional, dass er dann mitgehen musste und die Trennung dann das Ergebnis war. Mhm. Aber es geht nicht, dass jemand komplett entscheidet, oh, ich will in der Beziehung sein oder ich will Erfolg haben oder was auch immer. Und das Leben sagt, nee, du bist ein Loser. Es ist energetisch nicht möglich. Und natürlich, strukturell gibt es Probleme mit, ne, Frauen, Behinderten, Migranten, wie auch immer. Das alles gibt es. Die klassische Diskriminierung oder wie auch immer, gibt es. Aber es ist nicht alles, warum wir Dinge nicht erreichen.
Ja, ich habe die Tendenz, dir dazu zu stimmen. Und es ist auch meine Erfahrung der letzten Jahre vor allem. Mhm. Also, weißt du, ich weiß, wir sind am Ende, aber ich habe ja auch schon mal darüber geredet, das ist jetzt auch an dieser Stelle nicht so interessant, ne, mit dieser Bufo-Erfahrung, diese krasse psychedelische Erfahrung, die ich hatte, die ja mein, sagen wir mal, drittes Auge, it was blown wide open, wie man so schön sagt. Mhm. Und seitdem habe ich Dinge schon ein bisschen anders. Ich sehe Dinge ein bisschen anders.
Ja, ne?
Wesentlich, ja. Also das,
ja,
das ist einfach offensichtlich teilweise. Ja. Also auch dieses energetische Thema, was ich früher jetzt nicht abgelehnt habe, ich habe es einfach nicht verstanden. Verstehst du? Also ich habe einfach so gedacht, ja, okay. Aber jetzt ist es halt so offensichtlich.
Genau.
Was halt auch manchmal ein bisschen gruselig ist. Mhm. Ja.
Ja. Genau, und das ist der Punkt, wenn du einmal geöffnet hast.
Ja, es gibt kein Zurück.
Oder du wurdest geöffnet. Mhm. Nenn es, wie du willst.
Ja.
Weil du hast dich ja dafür entschieden für Bufo. Deswegen eigentlich hast du den Befehl gegeben, dich zu öffnen. Weißt du, Bufo hat nur gemacht. Und genauso wie das ist mit den Pilzen. Ich hatte bei meinem allerersten Trip, das erzähle ich jetzt einfach mal, da wurde mir wie gesagt, du kannst uns nutzen für Spaß, du kannst uns nutzen für Erleuchtung. Und ich habe mich für die Erleuchtung, sogenannte, entschieden. Und du kannst Befehle geben. Ich befehle meinem Leben, die Richtung einzuschlagen. Ich befehle dem Leben, das ist ein heftiges Wort. Wenn du das zum Beispiel aussprechen
würdest. Habe ich auch gerade gemerkt, so, dass ich
ja,
so ein bisschen
so. Genau, habe ich gemerkt in deinem Körper. So. Mhm. Und versuch das mal, wenn du alleine bist. Ich befehle, das auszusprechen. Ich befehle, es ist heftig.
Ja, ich habe da ein bisschen Angst vor.
Weil du das gemacht
so,
hast.
Naja, weil, ja, naja, und weil Befehl ist so rigide. Mhm. Und dann denke ich mir so, ich habe gerne ein bisschen Raum, mich zu bewegen, so.
Kannst du ja. Aha. Aber die Welt beugt sich dann ja dir.
Die Welt was?
Beugt sich dann ja dir.
Mhm. Dann muss ich,
das du kannst ja trotzdem sagen, ich befehle dem Leben, mir das zu geben, was ich jetzt brauche.
Mhm. Ja, aber was ist, wenn ich das nicht will, was ich jetzt gerade brauche? Weißt du, man muss immer vorsichtig sein.
Ich weiß.
Auf Englisch sagt man, da gibt es das Sprichwort, be careful what you wish for.
Auf jeden Fall.
Und das stimmt auch.
Ja, ich weiß.
Weil du weißt manchmal nicht, mit den Dingen, die du dir wünschst, was eigentlich dadurch alles passieren muss.
Ich weiß.
Und deswegen Obacht.
Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, Manifestation ist real.
Ja.
Und man muss gut vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lass uns kurz noch über die Zukunft reden, bevor wir aufhören. Was wünschst du dir für die Zukunft? Für dich?
Für mich. Für dich. Persönlich. Also,
was befehlst du?
Nein, das sage ich nicht. Nein, das traue ich mich noch nicht. Ich bin noch nicht so weit.
Okay, verstehe ich.
Also ich wünsche, ich formuliere es gerne so, ein bisschen sanfter, ein bisschen weicher, ein bisschen, ja, abgeschwächter. Ja, was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir natürlich noch eine schöne Beziehung, eine lange Beziehung. Ich glaube, ich kann das. Ich glaube nicht, ich weiß das, ich kann das. Es würde mich sehr glücklich machen. Dazu vielleicht noch ein Satz, den ich vor kurzem zu meinen Freunden auch sagte. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, natürlich wäre ich lieber in einer guten Beziehung als Single. Absolut. aber ich wäre nicht mehr lieber in irgendeiner Beziehung als Single.
Voll.
Und das ist wirklich ein wesentlicher Unterschied, muss ich an dieser Stelle echt sagen. Mhm. So können die Manosphere-Leute wieder auseinandernehmen, wenn sie wollen. Ich glaube nicht, dass sie das gucken, also von dem ist egal. Also das würde ich mir tatsächlich, das würde ich mir wünschen. Ich wünsche mir natürlich, dass mein Unternehmen als solches und das, was ich noch entwickeln will, dass es prosperous ist, also dass es gedeihlich ist.
Ja.
Ich wünsche mir, dass das gedeiht. Ja. Und dass damit auch Ideen gedeihen, die der Gesellschaft auch gut tun. Weil ich meine, dass ich das kann, dass ich das in die Welt tragen kann auf eine gewisse Art und Weise, dass ich viel gelernt habe und das wünsche ich mir, das auch in die Welt zu tragen, in einer Form oder einer anderen. Ja, das weiß ich noch nicht genau, wie sich das ausgestaltet. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir allgemein auch sehr viele schöne, verbindliche Beziehungen. Ja, also ich rede nicht von Polyamorie, sondern einfach Verbindlichkeit in Beziehungen. Ja. Das wünsche ich mir sehr. Und ja, doch, das sind die Dinge. Ich glaube, das ist mir das Allerwichtigste, dass es unternehmerisch gedeiht und dass meine Beziehungen auch gedeihen. Mhm.
Das wünsche ich dir sehr.
Danke.
Ich befehle es für dich. Weil ich habe die Mut, ich habe die Power.
Ja.
Ich befehle dem Leben, dass es passiert für dich.
Danke.
Ja, fühlt sich total krass an, das zu sagen, merke ich auch. Dieses Wort ist heftig, ja. Jasmin, ich danke dir so sehr für unser Gespräch, dass du da warst, da bist, generell bleibst in diesem YouTube-Universum und auch sonst in der Welt. Danke für deine Arbeit, dein Sein, dein Mut.
Ja, danke dir für die Einladung.